Bist du ein Genussmensch? Kannst du dein Leben genießen? Was bedeutet das denn eigentlich, das Leben zu genießen? Bedeutet das, alles stehen und liegen zu lassen und auf eine Insel zu fliegen mit Cocktail? Kannst du das Leben eigentlich genießen? All diese Fragen haben sich Steffen Kirchner, mein lieber Soul Buddy und ich in diesem neuen Soul Talk gestellt. Und um ganz ehrlich mit dir zu sein, es ist noch nicht allzu lange her, als ich zugeben musste, ich konnte das Leben definitiv nicht genießen. Stichwort Getriebenheit. All das erzähle ich auch direkt in dieser neuen Folge. Kannst sehr gespannt sein. Ich fand es sehr, sehr inspirierend. Steffen kam mit diesem Thema. Hey, lass uns mal eine Folge machen über das Leben genießen. Was bedeutet das denn eigentlich? Können wir heutzutage in dieser Gesellschaft das Leben denn wirklich noch genießen? Sehr, sehr spannend. Ich bin mir sicher, in dieser Soul Talk Folge sind auch für dich sehr, sehr viele Golden Nuggets drin. Also hör dir gerne diese Folge bis zum Schluss an. Jeder einzelne Satz kann ja ein Aha-Moment auch für dich und dein Leben sein. Ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser neuen Folge des Oldest Soul Podcasts. Let's go intro.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul talk.
Du bist heute mit so einem richtig gefühlvollen Thema. Bist du heute ums Eck gekommen oder vor ein paar Tagen und so? Ich möchte unbedingt über ein Thema sprechen. Mhm. Kennt man gar nicht von dir. Normalerweise so der harte Hau drauf.
Sag mal. Bloß weil wir über Todsünden damals geredet haben. Das ist auch ein Trauma irgendwie.
Hey, das hatte ich letztens übrigens angebracht. Ich war letztens mit Freunden essen beim Inder und dann ging es darum, um die Blue Zones. Mhm. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es so Regionen auf der Welt gibt, wo die Menschen überdurchschnittlich alt werden und das gesund und vital. Mhm. Und da ist eine Eigenschaft, dass die nur zu 80% essen. Mhm. Oder bis sie 80% gesättigt sind. Und dann habe ich gesagt, na, ist ja eigentlich auch eine Todsünde. Und dann sagt der mir gegenüber, ja, Völlerei, ja voll, das geht gar nicht. Ich so, okay, krass, es gibt echt noch Leute, die wissen das. Ja, richtig geil. Hat er einfach so rausgehauen. Ja klar, Völlerei, das geht gar nicht.
Ja, aber es stimmt schon. Ich habe oft so ein bisschen eher Reizthemen oder provokative Themen, die mich so umtreiben. Diesmal war es ein scheinbar gar nicht so großes Reizthema, aber es kam von einem Reizthema. Also auf dieses Thema genießen können bin ich gekommen, weil ich was gehört habe. Und zwar, weißt du das, die Wortherkunft von hetzen, also wenn man so gehetzt ist, ne? Das wusste ich nicht und das hatte ich in einem Interview gehört, wo das Wort hetzen oder gehetzt sein herkommt und der gemeinsame Stammbaum sozusagen, wie nennt man es, etymologisch oder so, ist tatsächlich von hassen.
Ui.
Das habe ich mir auch gedacht und das hat in mir was getriggert, weil ich mir gedacht habe, wow, okay, ja stimmt. Wir sind ja oft so gehetzt in unserem Leben, ne? Und in unserer aktuellen Zeit auch der Überforderungsgesellschaft, wo die Leute auch so gehetzt sind von einem Termin zum anderen, von einem Projekt zum anderen, von einem Business zum anderen, von einem Gedanken zum anderen, von einer Tätigkeit zur anderen. Wir sind ja so in Eile, so gehetzt. Das hat wirklich was mit Hassen zu tun. Und wer gehetzt ist, und das kam dann in diesem Gespräch, das ich da gehört habe, so, das wurde so nicht gesagt, aber das kam so für mich ein bisschen indirekt raus, dass wenn du in deinem Leben halt ständig gehetzt bist, dass du gar nicht anders kannst, als dein Leben irgendwann zu hassen. Weil dieses Gehetztsein tatsächlich diesen Grundsamen sozusagen und diese Grundschwingung auch des Hasses tatsächlich in sich trägt. Und Gleichzeitig am gleichen Tag hatte ich ein sehr intensives Gespräch mit einer Teilnehmerin von meinem Mentoring-Programm. Und sie ist nur exemplarisch dafür, weil das, und das sehe ich jetzt dadurch, dass ich Menschen eben 12 Monate in dem Programm intensiver begleite und da einfach 12 Monate mal wirklich länger dran bin, da sehe ich so ihre Schlüsselthemen. Und das Thema der Leute ist wirklich nicht nur, dass sie gehetzt sind, also im Sinne von einem, was, zum Tagesablauf, so zeitlich, also dass wirklich einfach der Tag zu voll ist, sondern die lernen ja schon auch durch das Programm, sich eben Zeiträume zu erschaffen, sozusagen zu entschleunigen, rein praktisch mal, Zeiten für sich zu nehmen, positive Routinen aufzubauen, also Stille und Ruhe zuzulassen. Nur bei einigen sehe ich, das löst das Problem noch gar nicht, jedenfalls erstmal nur an der Oberfläche, weil sie ja innerlich gehetzt sind. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich eben heute mal mit dir drüber sprechen wollte. Ich glaube, da haben wir echt ein gesellschaftliches Phänomen. Und vielleicht ist es sogar bei uns beiden auch ein bisschen so. Ich weiß es nicht, wie es bei dir ist. Also ich habe das für mich gerade mal ein bisschen so hinterfragt, die Tage. Die Leute haben dann manchmal auch Ruhephasen, aber sie können sie nicht mehr genießen. Also die Fragestellung, sag mal, kannst du eigentlich denn überhaupt noch genießen, wenn du mal Ruhe hast, wenn du mal nicht gehetzt bist, wenn du mal Zeit hast, wenn du mal ein wirklich gutes Essen oder Getränk vor dir hast, wenn du mal dein Enkelkind oder deinen Partner oder Partnerin bei dir hast, wenn du mal an einem schönen Ort bist, wo du einfach nur da bist, kannst du das eigentlich noch genießen? Und dann habe ich mir gedacht, wo kommt eigentlich das Wort genießen her? Und das ist ein sehr, sehr komplexes Wort, aber das hat, wenn man ganz, ganz tief zurückgeht und weit recherchiert, hat das was ursprünglich mit Fangen zu tun, aber hat sich dann entwickelt in Richtung des Annehmens. Also Fangen im Sinne von Nehmen und dann irgendwann auch das Annehmen können. Also kann ich das wirklich annehmen sozusagen, ne? Was da gerade da ist, oder versuche ich eigentlich eigentlich gleich weiterzugehen sozusagen, ne? Also gar nicht mehr zu bleiben, wo ich eigentlich bin, sondern sofort weiter zu eilen. Und das ist das, wo ich glaube, dass sich viele Leute zum Beispiel auch bei der Meditation oder anderen Dingen schwer tun, dieses zur Ruhe oder zur Stille kommen, weil sie in ihrem Kopf schon wieder weitergehen sozusagen und gar nicht dort sein können, wo sie gerade sind. So wie die Leute, die dann vor einiger Zeit waren wir auf Teneriffa an so einem schönen Platz, da wo so ein geiler Wasserfall ist, da wurde festgestellt, hast, die Leute wollten gar nicht, die waren eigentlich gar nicht wirklich dort. Die wollten nur zeigen, dass sie dort waren sozusagen. Also die haben sich nur fotografiert sozusagen dort und haben ein Selfie oder irgendwie einen Schwenker oder irgendwas für Instagram gemacht. Also praktisch dieses, ich zeige, dass ich dort bin, hat eine höhere Bewertung, als wirklich mal dort gewesen zu sein, wirklich dort gewesen zu sein. Ne? Ja genau, der lange, lange Einstieg jetzt ins Thema, aber das waren jetzt so die Gedanken sozusagen, wo es herkommt. Wie ist das bei dir, Thema Genießen? Also was kam denn bei dir so hoch, als ich das so vorgeschlagen habe? Können wir mal über das Thema Genießen können sprechen?
Ja, erstmal möchte ich noch einen anderen Impuls teilen, weil ich liebe es ja auch so sehr, in die Wortursprünge einzutauchen. Und vor nicht allzu langer Zeit habe ich auch den Ursprung von Karriere entdeckt. Mhm. Und der Ursprung von Karriere bedeutet, oder kommt von Carrera. Und Carrera bedeutet Rennbahn. Mhm. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Das ist mir gerade eingefallen, weil du Hetzen gesagt hast, ne? Die Leute wollen immer eine Karriere machen und befinden sich dann eigentlich auf einer Rennbahn am Ende.
Geil. Ja, geil.
Und ich liebe es. Ja. Mhm. Deswegen und natürlich so, auch Porsche Carrera, ne? Ist halt quasi die Rennbahn, ne? Und das kommt von Karriere.
Ja, genau. Und so hetzen wir auf unsere Karriere, Rennbahn dahin und wundern uns, warum wir irgendwann unseren Beruf hassen oder zumindest mal nicht lieben.
Genau. Ganz witzig, genau. Ja. Was bei mir da hochkommt, ist ganz, ganz, ganz eindeutig. Das war ganz lange Zeit, vielleicht ist es zum Teil heute noch so, war das der größte Schmerzpunkt meines ganzen Lebens. Das hat Beziehungen kaputt gemacht, und zwar Rastlosigkeit bei mir. Und ich weiß auch genau, wo das herkam, ohne jetzt irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen, aber ich habe da so ein ganz klares Gefühl, wann ich in meinem Leben gelernt habe, zu rasten, zu ruhen, zu genießen, ist nicht okay. Oder vielmehr, das ist jetzt gerade nicht dran. Und zwar war es immer so, ich bin einfach vom Biorhythmus eher einer, der jetzt nicht um dem 5am Club beiwohnt, ne, der immer um 5 Uhr in der Früh aufsteht und so, sondern bei mir ist es einfach eher später, ehrlich gesagt. Und deswegen hat mir die Schulzeit nie so zugesagt, da immer so früh aufzustehen und so. Und dementsprechend war ich nach der Schule einfach immer irgendwie kaputt. Auch wenn es dann mal Spaß gemacht hatte, im Musikunterricht nachmittags und so, das ist schon cool. Aber ich war immer irgendwie im Arsch und bin dann nach Hause und habe mich oft einfach auch mal so mit der Katze auf die Couch geflätzt und bin dann einfach eingeschlafen. Und immer wenn mein Vater früher von der Arbeit nach Hause kam, wenn ich es nicht gehört habe, hat er mich geweckt und hat gesagt, was ist los, bist du krank? Oder warum schläfst du jetzt? Und dann hat es in mir so eine Getriebenheit, so nach dem Motto, ich kann jetzt nicht einfach hier liegen. Das ist jetzt, das macht man, wenn es draußen dunkel ist, ne? Das vorher ist Vollgas. Und das hat dann in mir schon den Herzschlag erhöht, wenn ich nur gehört habe, dass sein Auto vorfährt und ich jetzt gerade nichts tue. Das war so, okay, was mache ich denn jetzt? Irgendwas muss ich jetzt machen. Ich kann jetzt einfach nichts machen, weil das ist jetzt gerade nicht akzeptiert. Und das hat wirklich darin gegipfelt, dass ich an einem regnerischen, gemütlichen Herbsttag in unserer Dachgeschosswohnung in Augsburg mit meiner damaligen Partnerin da gelegen bin und es hat aufs Dachfenster geprasselt und ich konnte da keine 5 Minuten einfach liegen an einem Sonntag. Und dann habe ich gesagt, ja, mir ist gerade noch was eingefallen. Ja, Scheiße ist mir eingefallen, ich konnte einfach nicht da liegen. Was habe ich dann gemacht? Ich bin einfach ins Nebenzimmer, habe den Laptop aufgemacht und habe da irgendwas gemacht. Hauptsache, ich war beschäftigt. Hauptsache, ich lieg da nicht einfach nur so. Von dem her, diese Rastlosigkeit, na, also nicht irgendwie was tun, sondern einfach nur beschäftigt zu sein, das ist ja quasi ein himmelweiter Unterschied, die kenne ich so krass aus meinem Leben. Dementsprechend, es gibt ja dieses Sprichwort oder diese Geschichte von diesem Zen-Meister, der sagt, naja, wenn ich hier sitze, dann sitze ich hier. Und wenn ich gehe, dann gehe ich. Und kennst du die Geschichte zufälligerweise?
Ja, ja, ja.
Wo dann der Schüler sagt, hä, das mache ich auch. Also nein, wenn du hier sitzt, dann gehst du schon. So nach dem Motto, ne? Also du bist immer einen Schritt weiter schon im Kopf. Du bist nicht jetzt hier. Und so ist es dann auch beim Essen. Hier steht das geilste Essen und dann so, okay, was gibt's denn zur Nachspeise, während ich die Hauptspeise esse, ne? So nach dem Motto. Und okay, jetzt darf ich nicht zu spät nach Hause kommen, weil morgen muss ich wieder früh raus, also hoffentlich kommt die Nachspeise bald. Ne? Weißt du, was ich meine? Nur exemplarisch am Essen. Das kenne ich sehr, sehr gut, diese Gedanken. Und dementsprechend jetzt kann ich das total. Und wir können das natürlich jetzt auch abkürzen und können sagen, ja, Meditation ist die Lösung. Mach's gut, ciao. Weil so ist es ja immer.
Ja, aber ich glaube, an der Stelle würde sogar die Antwort zu kurz kommen. Ich glaube tatsächlich ist da Meditation nicht die Lösung. Also, aber es ist eine Hilfe.
Ja, es ist ein Training. Es ist ein Training, ja, zu sagen, okay, der jetzige Augenblick, na immer wieder. Das ist ein Training, um das aufs Alltagsleben zu übertragen, weil was hetzt uns? Was ist es, was uns hetzt? Es ist ja nur ein Gedanke an die Zukunft.
Ja, auch, genau. Aber da gibt es echt eine witzige Szene vor kurzem gewesen, in einem Call, den ich gemacht habe, auch fürs Mentoring-Programm, da hatte ich einen Schlafforscher. Und da im Team, ich weiß nicht, ob ich da letztes Mal schon kurz was erzählt hatte drüber, als wir gesprochen haben.
Ja, genau. Klingt was.
Ja, also da hat man diese Szene so, da ging es ursprünglich um dieses Thema, na, also wie kann man gut einschlafen und so weiter und so fort und was erfinden die Leute so für Möglichkeiten, um besser in Schlaf zu kommen. Na? Und dann war dieses Thema eben, naja, viele setzen sich halt dann eben vor den Fernseher und so weiter, weil sie sagen, sie brauchen mehr oder weniger das. Und so. Und er hat halt dann eben zu diesem Punkt gebracht, ich glaube, das hatte ich letztes Mal auch erzählt, nee, du brauchst das nicht, um einzuschlafen, sondern du lenkst dich ab mit diesen ständigen Geräuschen, ne? Also so wie die Leute eben ständig das Radio anmachen, wenn sie in der Früh aufstehen, oder manche Leute, ne, weil sie eben die Ruhe und die Stille nicht aushalten. Also wir sind einfach dran gewöhnt und versuchen uns abzulenken. Mhm. So, und dann hat er das so schön erzählt, hat er gesagt, weil die Leute, die dann bei ihm ins Coaching kommen, ins Schlafcoaching, die sagen dann oft, ja, aber ich kann da nicht in Ruhe dann im Bett liegen oder auf der Couch liegen und nichts anhaben, weil ich weiß auch nicht, was da bei mir los ist. Da kommen dann irgendwie so viele Gedanken hoch und so Einfälle und verschiedene Emotionen und so richtige Wellen und manchmal auch Ängste. Ich weiß gar nicht, was ist das und so weiter. Und dann sagt der so, du, das ist dein Leben, was da hochkommt. Ja? Also ich glaube, das ist das auch so ziemlich, was du meinst. Ne? Also was kommt da hoch? Genau, es sind so auch Gedanken an die Zukunft. Es ist aber auch der unverarbeitete Shit, den du die ganze Zeit versuchst zu übertönen mit dem ganzen Kram, den du in deinem Leben so erfindest oder entwickelst oder dir reinziehst, damit du das zumindest mal nicht so sehr hörst. Also das Leben der meisten Menschen ist ein perfekt inszeniertes Ablenkungsmanöver von ihren eigentlichen Themen, die sie so ein Stück weit haben, ne? Und ich glaube, genießen können hat damit zu tun, dass ich ja auch mal nicht nur da bin, wo ich bin, sondern dass ich auch gerne da bin, wo ich bin. Weil eigentlich bin ich immer da, wo ich bin. Ich kann eigentlich gar nirgendwo anders sein. Aber dass ich gerne da bin, wo ich bin. Dass ich also nicht mehr in der Arbeit wünsche, ich wäre im Urlaub, und im Urlaub wünsche, ich wäre eigentlich schon wieder gerne zu Hause. Und dass ich mir nicht, wenn ich mit den Kindern bin, wünsche, ich würde gerade irgendwie hier in einem Meeting sitzen. Und wenn ich im Meeting sitze, wünsche ich mir eigentlich schon wieder, dass ich irgendwie bei meiner Partnerin oder Partner zu Hause wäre. Sondern dass ich dort, wo ich bin, auch sein will. Das heißt, dass ich im Frieden bin mit dem, was ist, und im Frieden bin mit dem, wo ich bin. Also, dass es gut ist, wie es ist.
Annahme.
Aber wenn es in meinem Leben eben nicht so gut ist, wie es ist, weil ich nämlich einfach schon einen riesigen Berg an Problemen die ganze Zeit vor mir herschieb, dann kann ich ja gar nicht genießen, weil es in dem Moment tatsächlich auch gefühlt neben dem, was zu genießen wäre, ganz viel gibt, was man erstmal aufräumen müsste, damit man es mal genießen kann. Also so ein bisschen wie ein wunderschönes Haus, das aber vollgestopft ist mit Müll. Egal wie toll der Palast ist, ja, wenn da nur Shit drin ist und es da aussieht wie bei den Ludolfs, dann kannst du das ja nicht so richtig genießen. Und so ist, glaube ich, der Kopf und das Leben der Leute. Ist vollgestopft mit Zeug. Ne? Ist nicht aufgeräumt.
Glaubst du, das widerspricht sich? Wirklich sich so peu à peu seinen Themen zu stellen und trotzdem zu genießen?
Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich glaube, es muss nicht aufgeräumt, komplett perfekt aufgeräumt sein, dass du genießen kannst, aber ich glaube, du darfst halt im Prozess des Aufräumens sein. Ich glaube, das kennt ja auch jeder. Ja. Wenn man mal angefangen hat, gell, so irgendwie was aufzuräumen, das befreit irgendwie schon. Ja. Und auch wenn man vielleicht erst 10% geschafft hat, aber dass man einfach schon mal sieht, ah, da ist schon mal wieder was gegangen. Das relaxt, und alleine das kann man ja schon genießen.
Ja, genau, exakt, ja, voll. Genau, wenn man, da hast du vollkommen recht, wenn man etwas nicht genießen kann, dann ist es eigentlich tatsächlich schon auch oft die Unzufriedenheit mit sich selbst, weil man weiß, man hat einige Dinge einfach, die jetzt anstehen, die hat man noch gar nicht die ist man noch gar nicht angegangen. Und dann erlaubt man sich auch nicht zu genießen, weil man sich selbst innerlich eigentlich dafür bestraft, im Unterbewusstsein, hey, ich kann jetzt hier nicht einfach sitzen und das Essen genießen, weil ich weiß, ich hätte eigentlich das und das und das und das in meinem Leben schon mal angucken können, aber davor laufe ich eigentlich immer davon, weil die Themen wissen wir ja zum Großteil. Es ist ja nicht absolut so, dass dann ganz viel immer neu ist, ne? So. Oh, das wusste ich ja gar nicht. Das wusste ich ja gar nicht, dass ich ein Thema mit Ordnung habe. Ja, das ist ja ganz oft auch klar.
Aber Adrian, was denkst du, wann sind wir da irgendwann mal auch als Gesellschaft falsch abgebogen? Ich habe den Eindruck, das ist wirklich ein Thema, das hatten wir vor 40, 50 Jahren, ach, vor 20 Jahren nicht so in der Form. Also natürlich gab es das auch bei einzelnen Leuten oder Berufsgruppen oder so. Aber das ist doch eine Sache, die in den letzten Jahren so, also zumindest, ich weiß nicht, lebe ich da in einer Bubble, aber gefühlt so massiv sich verstärkt hat, dass wir irgendwie wirklich dieses Genießen können verlernt haben.
Der erste Impuls, der mir da hochkommt, ist, das Glück ist tot, ist der Vergleich. Und der war nie leichter als heutzutage. Bedeutet, ich schalte mein Handy ein, mache irgendeine doofe App auf und sehe sofort das Traumleben der anderen. Also kann ich meins schon gar nicht mehr genießen, weil ich immer sehe, wie toll es bei den anderen ist, wie weit die und der schon gekommen sind, wie auch immer, und weiß, irgendwie vergleiche das immer mit mir selbst, mit meinem Leben. Ja, bei mir, was ist bei mir? Ich bin alleinerziehend, die Küche sieht aus und so weiter, und der ist auf den Malediven, alles klar, wie soll ich jetzt hier irgendwas genießen? Ne? Mhm. Ich glaube, das war früher nicht so. Früher hat man mehr auf seine eigene Welt geguckt und die einfach für sich beurteilt. Na, so, wie ist es denn bei mir? Ach ja, ich fühle mich eigentlich gut. Und diese Geschichte mit dieser Mauer, die von diesem Mönch gebaut wurde, der einfach dann am Ende zwei Steine übersehen hat, die seiner Meinung nach die komplette Mauer ruiniert hat, aber nicht die 1000 Steine, die perfekt aufeinander sind, die er gebaut hat, gesehen hat. Und ich glaube, dass Social Media und alles, diese Schnelllebigkeit, auch diese Aggressivität der Presse auch, ich glaube, dass das ganz oft in uns diese verschobenen Backsteine in der Mauer plötzlich so wie so ein shiny object plötzlich wirken lassen. So, es gibt eigentlich nur noch das, es gibt nur noch die schlechten Dinge, sage ich mal. Ne? Und dieses Rauszoomen, dieses, boah, wie viel ist eigentlich gut? Ich glaube, das war früher wesentlich einfacher, wobei es ja auch immer eine freie Entscheidung ist. Ne? Wie möchte man quasi in die Welt eintauchen und sich mit anderen zu vergleichen? Also das ist mein Impuls, der da hochkommt, dass ich glaube, es war nie einfacher, in die Fake-Welt von anderen einzutauchen und zu meinen, und das ist überhaupt kein Vorwurf, also ich kann das so gut nachvollziehen. Und zu meinen, das ist das wahre Leben. Und dass meins dann eben dagegen abstinkt. Dementsprechend kann ich es mir gar nicht erlauben, mir selbst das Leben zu genießen.
Ja, ich glaube, das ist eine gute Analyse. Also weil ich habe gerade überlegt, wie das bei mir eigentlich war, weil du hast das vorhin auch so schön gesagt, das war so eine deiner größten Challenges mit dem Genießen können in deinem Leben. Ich glaube nicht, dass es eine meiner größten Challenges in meinem Leben war oder ist, aber eine durchaus bedeutsame tatsächlich auch. Und ich habe mich selber auch gefragt, sag mal, wann ist denn mir diese Fähigkeit so ein bisschen abhanden gekommen oder ist es überhaupt nicht so? War ich vielleicht von Natur aus so? Und wenn ich zurückdenke an mich als Kind, muss ich sagen, nee, ich war so nicht. Ich war ein absolutes Genießerkind. Ich bin ein Genießer, eigentlich ein totaler Genießer von meiner ganzen Grundkonstitution. Und ich habe mir als Kind sehr wohl viel Zeit genommen, um einfach in der Wiese zu liegen, im blauen Himmel zu schauen, die Wolken anzuschauen. Ich konnte da gefühlt einen halben Tag liegen. Ne? Und da gibt es also viele Beispiele. Und wann ist mir das eigentlich so ein bisschen abhanden gekommen? Ja, da gibt es eine Lebensphase in meinem Leben, wo ich einfach mal es auf den Punkt bringen kann. Ich glaube, ich habe die falschen Vorbilder. Also das geht genau in dieses Thema Vergleichen. Also es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich wirklich auch arbeiten, Gas geben und erfolgreich werden musste, weil es tatsächlich eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit gab, dann sucht man sich natürlich bestimmte Vorbilder, von denen man sich tatsächlich auch durchaus Dinge abschauen kann, also gute Dinge. Nur dann schaut man sich manchmal vielleicht auch alles ab und versucht sozusagen nicht mehr Modeling of Excellence, ne? Also praktisch nicht mehr zu modellieren und zu schauen, aha, okay, nach welchem Modell macht dieser Mensch das? Und dann nehme ich mir einzelne Bestandteile raus, sondern Copying of Excellence, ja, oder Imitating. Das heißt, du imitierst plötzlich dann große Teile dieser Persönlichkeitsstruktur, die eben nicht mehr du bist. Ich will nicht sagen, dass das falsch ist, aber es ist nicht du. Und plötzlich diese ganzen Leute, die natürlich extrem erfolgreich waren und vielleicht auch teilweise noch sind, die mich da auf der einen Seite inspiriert haben, haben mich aber zu einer Verhaltensweise gebracht, die, und jetzt komme ich eigentlich zum zweiten Punkt neben dem Vergleich, die mich aus meinem Rhythmus gebracht haben. Ich glaube, wir haben ein Rhythmusproblem in unserer Gesellschaft. das hat ein bisschen was mit dem Thema Chronobiologie auch zu tun. Also diese innere Uhr, die ja bei jedem Menschen individuell ist. Ich glaube, wir haben das Gefühl für unseren eigenen Rhythmus verloren, was auch mit Technologie zu tun hat. Die ständige Verfügbarkeit, die Geschwindigkeit, die heute möglich ist, die auch Vorteile mit sich bringt. Aber unser Gehirn ist nicht darauf eingestellt und unser ganzes System ist nicht darauf eingestellt. Wir haben unseren Rhythmus verloren und wir sind, glaube ich, einfach, wir haben zu viele Möglichkeiten, viele Dinge in kurzer Zeit zu machen und wir haben weniger Fähigkeiten als Möglichkeiten. Wir haben die Fähigkeit nicht gleichermaßen mitentwickeln können, uns in unserem Rhythmus zu bleiben und die Möglichkeiten trotzdem zu nutzen, wie die Möglichkeiten erschaffen wurden, eben alles Mögliche zu machen. Ich glaube, das hat auch was mit dem Genießen können zu tun, oder? Mhm. Was meinst du?
Voll, absolut. Ich beschäftige mich gerade sehr genau mit diesem Thema. Absurderweise habe ich darüber heute ein Instagram Real gemacht, wenn wir schon bei Social Media sind. Und zwar genau über das, weil ich das liebe, diese Welten zu verbinden. Und zwar ist mir aufgefallen, in den letzten 1-2 Wochen, wann empfinde ich denn eigentlich wirklich pure Freude in meinem Leben? Wann bin ich wirklich hier und sage, oh wow, das macht mich jetzt gerade so glücklich, dass ich das jetzt gerade machen kann, dieses Genießen, dass ich das jetzt gerade mache. Mhm. Und dann habe ich mir so ein paar Sachen einfach aufgeschrieben. Was erfüllt mich mit purer Freude? Mhm. Und dann habe ich mir diese Liste angeschaut und habe mir diese Liste einfach mal so mitgenommen und bin dann an der Isar spazieren gegangen. Und dann ist mir eines aufgefallen. All diese Punkte, die ich da auf der Liste aufgeschrieben habe, haben einen gemeinsamen Nenner. Jeder einzelne Punkt. Und der gemeinsame Nenner lautet, all das, was da steht, machen Menschen schon seit Tausenden von Jahren. Da ist nichts dabei gewesen, was eine Erfindung der Neuzeit ist. Nichts. Mhm. Da waren Dinge dabei wie Holz hacken, Feuer machen. Kein Scheiß, wirklich. Mich in der Natur barfuß zu bewegen, Musik zu machen, zu lesen, Dinge aufzuschreiben, natürliches, naturbelassenes Essen zu genießen. Das waren lauter Dinge, die machen Menschen schon gefühlt, seitdem sie denken können. Wie oft gibt es Höhlenmalereien, wo man irgendwie was aufgeschrieben hat, seine Gedanken versucht hat, irgendwie aufzuschreiben, mhm. irgendwas mhm. zu lesen, Musik zu machen. Wie lange gibt es Musik schon? Und letztens habe ich so einen schönen Satz von einer wundervollen Musikerin gehört. All das, was die Menschheit bisher erlebt hat, diese auch unfassbaren Grausamkeiten, diese ganzen Traumata, die die Menschen sich gegenseitig auch antun. Jetzt stell dir mal vor, es gibt Musik immer noch. Wie kraftvoll muss Musik sein, dass die Musik all das überlebt hat, was wir uns alles schon angetan haben, wie viele Epochen es gab. Und es gibt immer noch Musik, weil es einfach so kraftvoll ist, Musik zu hören, Musik zu machen. Und ich liebe es. Und das habe ich für mich gemerkt. Ich möchte meinen Kompass, meinen Fokus ganz bewusst wieder auf die Dinge richten, von denen ich auch schon beim Machen. Letztens habe ich einem Freund geholfen, einfach Holz zu machen. Da war ich mit dieser Axt da im Wald gestanden und habe da einfach so Holzscheite einfach gekloppt. Und dann dachte ich mir, guck mal, das haben Menschen auch schon vor 5000 Jahren oder länger schon gemacht.
Ich habe schon gedacht, kleinen Kinder nachgelaufen.
Nee, die sind mir nachgelaufen. aber weißt du, was ich meine? So dieses boah, das hat so eine lange Tradition. Wenn ich jetzt so ein iPhone in der Hand habe, dann denke ich mir, ja, boah, das kennt jetzt einer vor 100 Jahren gar nicht mal mehr. Vor 50 Jahren auch nicht. Aber Holz hacken, Feuer machen, das irgendwo reinlegen, warten, bis das Wasser warm ist, sich da einen Tee zu machen, dann irgendwie Gemüse in der Pfanne anzubraten über einem Holzofen. Das ist so, boah, das fühlt sich so geerdet an, weißt du? Das fühlt sich so rückbesinnt an. Und ich glaube, also das ist meine Erfahrung, was für Dinge ich wirklich von ganzem Herzen einfach genießen kann. Und das ist mir letztens aufgefallen. Das ist cool, dass ich das jetzt hier auch teilen kann.
Ja, ich glaube, das hat ja auch irgendwo so diese, also alles, was du so aufgezählt hast, das ist ja so die, oder das lässt sich zurückführen auf das Thema Sinnlichkeit auch so ein bisschen. Ne? Also Holzhacken ist ein sehr körperliches, intensives Thema. Gemüse anbraten, Kochen an sich ist sinnlich durch allein durch den Geschmack, durch den Geruch etc., durch auch das Gemeinsame, durch das Interaktive, wenn man es mit anderen zusammen macht. Aber auch funktioniert es natürlich, wenn man es alleine macht und so weiter. Durch den Wald laufen, barfuß laufen etc. Das sind ja lauter Sinneseindrücke. Und wenn man sich mal anschaut. Ich meine, es wird ja immer von den berühmten fünf Sinneskanälen gesprochen. Wir haben ja deutlich mehr. Ne? Das sind ja nur die nach außen gerichteten Antennen, diese fünf Sinneskanäle. Wir haben ja auch noch innere Sinne. Von denen will ich noch gar nicht reden, weil die sind sowieso komplett unterentwickelt. Aber auch die fünf Sinneskanäle, glaube ich, werden viel zu wenig bewusst genutzt, was diesem Genussempfinden oder der Genusserfahrung nicht zuträglich ist, weil wenn du mal schaust, wenn wir eben bei Social Media und so weiter unterwegs sind oder halt sowas die Leute die meiste Zeit machen, das ist sehr intellektgetrieben und es ist auch nicht unemotional, nur so machen die ja, sage ich jetzt mal, halten die ja die Leute an den Bildschirmen, aber es ist auf einer Ebene emotional sozusagen, ne? Aber es ist eben nicht wie sagt man das?
Multisinnlich.
Multisensorisch, genau, das war das Wort, das ich gesucht habe. Ja, genau, aber so ist es, ja, multisinnlich. Ja. Es werden zu wenige verschiedene Sinne angetriggert. Und,
wie ein gutes und diese, Essen, ne? Eine Köchin, die da sehr professionell kocht auch, oder eine Profiköchin ist, die hat gesagt, ein gutes Essen hat in der Regel eigentlich alle Geschmacksrichtungen vereint, ne?
Ja, genau, diese unterschiedlichen Reize erschaffen eigentlich sozusagen wie so eine Art bunten Blumenstrauß an Erfahrungen und machen ja auch im Gehirn was. Und das ist eigentlich echt auch ein spannender Punkt, weil ich in diesem Gespräch mit dieser Teilnehmerin von meinem Programm eben dann auch echt irgendwann stand mir vor der Frage, also da war es dann irgendwann klar, ja, dein Problem ist, du kannst nicht genießen. Und dann kam tatsächlich diese Frage, ja, und wie lerne ich das jetzt? Also wie lernt man wieder genießen? Und da ist mein Gedanke dazu, für jeden, der sich diese Frage stellt, oftmals können wir es selber oder zumindest kennen wir Menschen, wo es im negativen Gegenteil, manchmal ist es ja schön, aufs Gegenteil zu schauen, wo es uns ganz leicht fällt oder wo es zumindest leicht zu beobachten ist. Also jeder kennt doch zum Beispiel jemanden, der gerne jammert. Also so Leute, die aus Kleinigkeiten ein Drama machen, aus einer fliegenden oder einer mückenden Elefanten. Also das heißt, die sozusagen an einer Kleinigkeit oder an einer gewissen Maß von Schmerz ein riesiges Leid draus machen. Ne? Zu diesem Punkt zwischen Schmerz und Leid gibt es einen Unterschied. So, und wie schaffe ich es denn, aus Schmerz Leid zu machen? Naja, ich muss auf alle Fälle mal echt voll tief eintauchen in diesen Schmerz. Ich muss also die ganze Zeit drüber nachdenken. Ich muss am besten mit möglichst vielen drüber reden. Ich muss eine Riesengeschichte draus machen. Ich muss es überhöhen. Ich muss es versuchen, auf allen möglichen Sinnen irgendwie wahrzunehmen. Ich muss am besten nochmal richtig auf den Schmerzpunkt draufdrücken. Also praktisch, wie wenn ich als Metapher gesprochen eine Bootsreise mache. Ich bleib stehen, werf den Anker und spring aber wirklich in die Scheiße richtig rein und suhl mich drin und verschluck sie am besten auch noch ein bisschen, ja. Und mach einen Zeitungsartikel und ein Selfie draus. Also möglichst viel Attention und Energie drauf. Genauso ist es beim Genuss auch, bloß positiv. Die Leute gehen zu schnell über die Ereignisse drüber hinweg und geben sich keine Chance mehr, das mal wahrzunehmen, oder? Also ist der Trainingsprozess dahinter, dass man sich sozusagen vielleicht nicht zwingt, aber zumindest jetzt mal sich die Chance gibt, mal ein bisschen öfter mal zumindest kurz anzuhalten, wahrzunehmen und dann wieder weiterzugehen? Also brauchen wir mehr die Bremse an der Stelle? Reicht das schon als Trainingsprozess? Kann das ein Schritt sein oder was wäre deine Antwort, wenn dich jemand fragt, wie kann ich denn wieder genießen lernen?
Okay. Genau darüber habe ich gestern einen Newsletter geschrieben, und zwar Dankbarkeitsroutine und genießen lernen. Das hat bei mir auch einen großen Einfluss gehabt, ist einfach das super simple, jeder kennt es, aber wer macht es wirklich? Das Dankbarkeitsjournal. Weil das Dankbarkeitsjournal an sich, dass man am Morgen sich hinsetzt und Dinge aufschreibt, für die man dankbar ist, das ist jetzt ein netter Nebeneffekt, sage ich mal. Das ist cool, dass man das macht, dass man dann auch irgendwann mal nachlesen kann. Aber für mich ist der Hauptbenefit, dass ich dann mit einem geschärften Blick durch die Welt laufe. Wow, für was kann ich morgen oder was kann ich morgen in mein Dankbarkeitsjournal reinschreiben, für was ich heute dankbar war? Und dann trainierst du diesen Muskel. Und wie Albert Einstein gesagt hat, du kannst das Leben aus zwei unterschiedlichen Perspektiven sehen. Nichts ist ein Wunder oder alles ist ein Wunder. Und ich glaube, es ist eine Entscheidung. Es beginnt alles mit einer Entscheidung, es zu wollen, es zuzulassen und es anzunehmen. Ich glaube, Annahme ist das Allerwichtigste. Und dann nach den Momenten nahezu zu suchen, zu so einem Magneten zu werden, dass solche Momente sich quasi aneinander reihen, von genussvollen Momenten. Wow, das war toll. Und wie einfach geht es eigentlich zu genießen? Naja, jeder kann zumindest mal für 5 Sekunden etwas genießen, indem er einfach nur gerade wahrnimmt. Wie der Kurt immer sagt, in die Wahrnehmung zu gehen. Wow, alleine wenn ich draußen spaziere, einfach mal die Fußsohlen zu spüren. Das ist Wahrnehmung. Das kann ich genießen, dass ich jetzt einfach da lang gehen kann. Oder dass ich mich daran erinnere. Es geht ja immer, sich daran zu erinnern, in die Wahrnehmung zu gehen. Weil oftmals vergessen wir es durch die Ablenkung von Gedanken. Und es, mein Impuls ist, genießen ist eine Entscheidung. Ja, ich möchte genießen. Ich darf genießen, sich das selbst auch erlauben. Ich darf. Und dann in die Wahrnehmung zu gehen. Wie du sagst, das perfekte Hinleitung war, in die Sinne zu gehen, zu spüren, körperlich zu spüren. Das ist das Allerwichtigste aus meiner Sicht, in den Genuss zu kommen. Wie ist bei dir? Was sagst du? Was sagt dein Gefühl?
Ich glaube, das Wichtigste ist auch zu erkennen, dass Genießen nichts ist, was man tun kann. Also ich glaube, die Frage an sich birgt schon eine kleine Gefahr. Wie kann ich wieder genießen lernen? Lernen bedeutet eine Fähigkeit entwickeln. Und eine Fähigkeit hat oft was mit Tun zu tun. Und genießen ist keine Fähigkeit. Ich glaube nicht, dass man das lernen kann, sondern ich glaube, dass man das Genießen etwas ganz Natürliches ist, was man am ehesten wieder, was man nur erfahren kann, wenn man aufhört, das zu tun, was das Genießen verhindert, nämlich eben zu versuchen zu genießen. Also indem ich aufhöre, es tun zu wollen. Ja, das ist wie der Orgasmus beim Sex. Das ist etwas, was entstehen muss. Ja, das ist Genuss ist etwas, was auftaucht, wenn du aufhörst zu versuchen, an irgendwas anzuhaften, irgendwas zu erzeugen, irgendwas jetzt haben oder fühlen zu wollen. Das kennt, glaube ich, jeder, wenn du mal so ein tolles Erlebnis, einen tollen Urlaub, einen schönen Abend oder irgendwas hattest, wo du im Nachgang sagst, boah, das war legendär. Und dann versucht man das zu wiederholen. Komm, da fahren wir nochmal hin. Und jetzt will man sozusagen dieses Erlebnis, das so geil war, weil es einfach entstanden ist, nochmal aktiv erzeugen. Und das gelingt niemals, weil man Erlebnisse nicht erschaffen oder machen kann, sozusagen. Erlebnisse entstehen, da steckt das Leben schon drin. Und Genuss ist aus meiner Sicht genau das Gleiche. Es hat damit zu tun, dass wir uns erlauben, mal nicht zu tun. Also mein Ansatz wäre, Mikro-Commitments zu machen. Also ganz kleine Commitments, wo ich mir in kleinen, gewöhnlichen Situationen am Tag mal das Gegenteil von dem erlaube, was ich jetzt glaube, tun zu müssen, nämlich mal ganz bewusst nicht zu tun. Und vielleicht nur 3 Minuten, aber also nicht Genuss als irgendwie so Tagesmotto irgendwie zu machen, das ist einfach zu groß für viele Leute. Aber fang mal mit 3 Minuten an, sitz mal mit 3 Minuten da und dann genieß mal dein Tee, indem du einfach nur beim Tee bist und diesen Tee schmeckst und diesen Blick nach außen zulässt. Und Genuss ist das, was in der Folge draus entsteht. Aber setz dich nicht hin und versuch jetzt zu genießen, sondern versuch einfach dort zu sein, wo du bist, und lass einen kleinen vordefinierten Zeitraum einfach mal vorübergehen. Und im Nachgang wirst du dann irgendwann feststellen, wow, das konnte ich jetzt echt genießen. Weil, dass wir etwas genossen haben, stellen wir immer erst danach fest. Nie währenddessen. Weil in dem Moment, wo du drüber nachdenkst, bist du eigentlich aus dem Genuss schon wieder draußen, weil du dich selber schon wieder von außen siehst und schon wieder bewertest und analysierst und rationalisierst, dass das jetzt gerade so toll war. Ja? Wie in der Meditation auch. In dem Moment, wo ich drüber nachdenke, ob ich jetzt in irgendeinem bestimmten Bewusstsein bin oder sonst irgendwas, bin ich mit Sicherheit schon mal nicht drin. Hm. Weil jetzt denke ich ja drüber nach.
Ja, kommt so ein ganz kleiner fühle ich anders Moment in mir. Also wenn ich jetzt wirklich denke, wenn ich mich da hineinversetze, es gibt hier einfach jetzt ein richtig geiles Essen vor mir. Dann kann ich das sehr wohl aktiv genießen. Also das checke ich nicht erst hinterher. Wenn ich dann den Teller wieder in die Küche bringe, oh, das habe ich jetzt aber echt krass genossen, sondern ich kann mich schon aktiv dafür entscheiden, bei jedem Bissen so, ist das lecker. Und dann kann ich das auch aktiv jetzt genießen. Ne?
Ja, genau. Also das hatte ich nicht gemeint, da habe ich mich vielleicht nicht gut ausgedrückt. Also du kannst schon aktiv genießen in dem Sinn, aber du kannst nicht versuchen zu genießen, während du genießt. Weißt du, was ich meine?
Ja, okay, verstehe.
Also du kannst schon wirklich aktiv in diesem Genuss sozusagen baden und kannst sagen, boah, das ist so gut. Und du kannst beschreiben, was du erfährst sozusagen. Ich genieße das jetzt gerade total. Das geht natürlich schon. Aber du kannst dich nicht während des Essens da jetzt hinsetzen und kannst sagen, so, jetzt versuche ich das mal richtig zu genießen. Das ist aus dem Kopf gesprochen sozusagen, aber Genuss findet nicht im Kopf statt sozusagen.
Ja, ja, das stimmt, da hast du recht. Genuss findet nicht im Kopf statt. Allerdings kann der Kopf einem bei Entscheidungen und den richtigen Gedanken dabei helfen, eben zu genießen.
Genau, das meinte ich mit Mikro-Commitments, ne? Dass ich praktisch vom Kopf her sage, so, und jetzt dieses Essen ist nur dieses Essen und da bin ich jetzt voll und ganz bei diesem Essen. Und dann bist du bei diesem Essen. Und jetzt ist die Chance da, dass dieser Kopf praktisch dir diesen Raum geschenkt hat. Mhm. Also du dir selber praktisch erlaubst und schenkst, jetzt dieses Essen genießen zu dürfen und auch zu wollen. Und dann kannst du praktisch aktiv diese Erfahrung überhaupt erzeugen. Aber ich glaube, weil das war, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, was du auch gesagt hast, wirklich das mit diesem Erlauben. Die meisten Leute erlauben es sich selbst nicht mehr.
Das kenne ich von mir zu gut. Ich habe mir das nie erlaubt, weil es mir nie erlaubt wurde. Also ich kenne das so gut, deswegen ich kann das so nachvollziehen. Und letztens, übrigens ist schwer genug, dass du gerade gesagt hast, finde ich persönlich schon eine Monsteraufgabe. Ja, genieß doch nur mal das Essen jetzt. Letztens mit jemandem gesprochen, dann habe ich gemeint, und wie war es so? War es jetzt ein bisschen länger alleine und so? War es cool? Dann, ja, schon. Beim Essen, da muss ich sagen, da habe ich jetzt immer YouTube-Videos geschaut, weil also nur Essen, also das ist einfach echt zu langweilig. Punkt, ne? Also so viel dazu. Das ist echt nicht einfach. Einfach nur zu essen.
Ich glaube, da darf man auch mal sein Umfeld ein bisschen analysieren an der Stelle, weil es ist natürlich in einem Umfeld, wo keiner genießen kann oder auch das keiner gelernt hat, ist es tatsächlich gar nicht so leicht oder zumindest deutlich schwieriger, selber auch zu genießen, weil man sozusagen aus dem Rhythmus seines Umfelds sozusagen ausbricht und sozusagen wie so gegen den Strom schwimmt. Das geht ja schon, aber es ist schon sehr anstrengend, ein Stück weit. Also ich glaube, es ist hilfreich, über dieses Thema auch mit Menschen zu sprechen. Also ich glaube, so für die Leute, wenn man das jetzt hört, weil einen Menschen deines Vertrauens in diese Gedanken, in diese Themen, vielleicht auch in deinen eigenen Schmerz und so weiter da ein bisschen ein, dass du sagst, mein Gott, ich glaube, ich kann irgendwie gar nicht mehr genießen. Irgendwie kann es sein, dass wir das irgendwie vergessen haben, sollten wir das lernen. Mhm. Also da, weißt du, dass man zumindest mal bei einer Sache etwas gemeinsam versucht zu genießen, wenn man schon die ganze Zeit mit Leuten unter einem Dach lebt oder zusammen ist. Ich meine, wenn man auch viel Zeit alleine hat, dann kann man das ja für sich alleine machen. Mhm. Aber gerade in der Arbeit oder wenn man zu Hause ist und da viele Leute sind und alle sind in ihrem Programm, dann ist es natürlich schon komisch, ja. So wie bei dir ja auch. Du liegst plötzlich als Kind auf der Couch und jeder in deiner Familie hat einen anderen Rhythmus sozusagen. Mhm. Ja, wenn du damals die Möglichkeit gehabt hättest oder auch das Alter gehabt hättest und so weiter, das vielleicht einem Menschen zu sagen und somit das vielleicht zu einer gemeinsamen Aktivität und zu einem gemeinsamen Raum gekommen oder gebaut worden wäre, wäre es vielleicht ein bisschen leichter gewesen. Mhm. Ja. Ich glaube, Kommunikation hilft an der Stelle, auch um da jetzt ins Tun zu kommen, im Sinne von in die Umsetzung zu kommen, jetzt dieses Thema sich wieder zurückzuholen in sein Leben.
Ja, und auch da ist es so, dass der allerwichtigste Schritt ist ja das sich Bewusstwerdens, dass ich überhaupt nicht mehr genießen kann, dass ich überhaupt mal an den Punkt komme, wo ich es erkenne, ich genieße gar nichts mehr so richtig, ich hetze nur noch so drüber hinweg und hasse am Ende dann mein Leben. Mhm. Okay, und das ist schon ein wichtiger und weiter Schritt. Ne?
Absolut. Ein Riesenthema.
Riesenthema.
Je länger wir drüber reden, merke ich es.
Ja, voll. Soll einfach mal als Denkanstoß auch für unser Leben, ich nehme mir das mit Sicherheit jetzt auch wieder mit aus dem Talk, einfach, wie der Teddy gesagt hat, haben wir schon am Anfang gehabt, ne? Muss das Leben genießen, ob Kohle oder nicht. Und das ist ein guter Impuls.
Von Einstein zu Teddy, ich finde, besser wird es nicht mehr.
Die Brücke musst du erstmal schlagen.
Deine Zitatbandbreite ist 180 Grad, ne? Ja, finde ich gut. So ist es.
Aber da waren viele, viele Impulse dabei, die auch noch so viele weitere Nebenadern geschlagen haben, wo wir jetzt eintauchen könnten oder brauchen wir noch weitere Soul Talks. Aber es ist echt super wichtig. Danke für den Anstoß.
Cool. Ja, gerne. Gerne. Bin schon gespannt auf deinen Vorschlag, auf deinen nächsten.
Ja.
Für die nächste Folge in 2 Wochen.
Siehste. Kannst du auch gespannt sein.
Ja.
In diesem Sinne, danke dir für die Zeit.
Bis bald. Bis bald.
Da sind wir wieder zurück aus dem Soul Talk mit Steffen. Ja, ich bin gespannt, was du dir mitgenommen hast. Kannst du das Leben genießen? Oder hast du vielleicht auch hier und da, vielleicht sogar jetzt noch, Probleme? Ein Thema damit, wirklich genießen zu können? So wie es bei mir auch war und auch bei Steffen? Lass es uns gerne wissen auf Instagram. Die Links findest du in den Shownotes. Und wenn du Lust hast, das ist jetzt quasi so ein kleiner Werbeblock nachgeschoben. Wenn du Lust hast, 21 Tage mit meiner Gefährtin Alina und mir eine wundervolle Reise anzutreten, eine Dankbarkeitsreise, die Wunder in dein Leben ziehen wird. Wir haben sie selbst auch gemacht, logischerweise. Es ist ein Videokurs von uns beiden, von Alina und mir, angeleitet, wo du jeden Tag eine neue Übung über 21 Tage bekommst, die nicht viel Raum und auch nicht viel Zeit braucht, aber Magie in dein Leben zieht. Und zwar sind das Dankbarkeitsübungen, die du einfach in dein Leben integrieren kannst und die du auch nach dem Kurs immer wieder machen kannst, die quasi zu deinem neuen Standard werden, zu deinem neuen Lifestyle, zu deinem neuen Fülle-Lifestyle. Ich kann dir nur von Herzen empfehlen, mal auf dankbarkeitswunder.de zu gucken. Das ist unser nagelneuer Kurs. Da gibt es jetzt gerade zur Veröffentlichung dieser Folge noch den Frühbucher-Rabatt, denn der Kurs erscheint erst im Mai 2024. Und jetzt hast du die Möglichkeit, dir noch für einen sehr, sehr geringen Preis den Kurszugang zu sichern, um dann wirklich im Mai mit uns zu starten. Du kannst den Kurs immer machen. Der ist frei zugänglich ein Leben lang. Es gibt kein Timing, das du einhalten musst oder dir irgendwie frei machen musst, weil es nur bestimmte Termine gibt. Du kannst dich immer einloggen und kannst deine 21 Tage Dankbarkeits-Wunderreise starten, wann immer du möchtest. Also, dankbarkeitswunder.de. Wir freuen uns, dich dann im Kurs zu sehen, wenn du Lust hast. Bis zur nächsten Folge. Dein Adrian. Let it flow and let it grow. Bye bye.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.
Talk.